Das Wissen liegt oft hinter der Entscheidung. Also ist beim Pokern auch, du musst erstmal Geld setzen, um rauszufinden, wie ist das Blatt der anderen. Oft wird da so Daten gesammelt, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Aber so wirklich wissen kannst du es halt erst, wenn du in die Umsetzung gehst. Mut zum Entscheiden, Experiment machen, überlegen, wie viel steht auf dem Spiel, und dann kriegt man eigentlich die richtigen Informationen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovationspioniere. Ich bin Tanja Jovanovic und ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist ein Innovationspionier wie aus dem Lehrbuch und mit einem sehr außergewöhnlichen Jobprofil. Tobias Leisgang ist im Management eines Automobilzulieferers und gleichzeitig als selbstständiger Berater und Trainer tätig. Und dann ist er auch noch erfolgreicher Podcaster und Buchautor. Da muss ich natürlich mit ihm sprechen. Und wir sprechen darüber, wie er all diese Jobs unter einen Hut bringt, was ihn konkret antreibt und warum eine Scanner-Persönlichkeit bei all dem hilfreich ist.
Innovationspioniere.
Hallo Tobias, schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst, denn Zeit ist bei dir ja anscheinend Mangelware, denn du hast ja mehr als einen Job.
Ja, ist einfach eine Entscheidung, wie man seine Zeit priorisiert, und macht mir immer Spaß, in den Podcast zu kommen, deswegen bin ich heute gerne hier.
Das
freut mich über die Einladung.
Sehr schön. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und haben ein paar Sachen zusammen gemacht. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie du an das Thema Innovation und Nachhaltigkeit herangehst. Bei dem Automobilzulieferer, ich glaube, ich darf sagen, Brose, leitest du ja den Bereich Lieferanteninnovation und Nachhaltigkeit. Mhm. Und du bist selbstständig, hilfst anderen Unternehmen, innovativer und nachhaltiger zu werden. Und dann hast du auch noch einen Podcast und schreibst Bücher. Was hilft dir dabei, all diese Jobs umzusetzen, und was treibt dich konkret an?
Also ich glaube, ich habe eine große Neugier, lerne gerne Neues, also Lernen ist bei mir so ein Thema. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Antrieb, die Welt ein Stück immer besser zu machen, also irgendwie für eine gute Zukunft zu sorgen, für mich, weil ich lebe ja hoffentlich noch ein paar Jahre in dieser Welt, aber auch für meine Kinder. Genau, und das ist so für mich der Antrieb, ja, möglichst viele Dinge auszuprobieren und zu experimentieren und ja, einfach irgendwo Wirkung zu erzielen.
Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist ja nicht einfach, nehme ich an, beziehungsweise herausfordernd. Und du machst ja die Führungsposition im Automobilzulieferer ja auch in Teilzeit. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und wie hat das Unternehmen darauf reagiert?
Ja, also das war so vor 2 Jahren, war mit der Familie im Urlaub. Ich hatte ein paar Ideen im Kopf, was ich so machen könnte und wofür ich eben Zeit brauche, also Stichwort Zeit. Und dann war natürlich klar, irgendwas muss ein bisschen weniger werden und der Vollzeitjob nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Und bin nach dem Urlaub dann zu meinem Chef hin, habe gemeint, hey Chef, ich würde gern meinen Job in Teilzeit machen. Dann war der erstmal so ein bisschen verdutzt, weil Führungsposition und Teilzeit, das war jetzt nicht so alltäglich. Also ich kannte auch keinen, der das macht. Und ja, wir haben so ein bisschen diskutiert. Es gab natürlich Bedenken, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren. Wir haben so ein bisschen verhandelt, wie könnte ein Modell aussehen. Und haben uns dann erstmal geeinigt, hey komm, ich mache quasi die 4-Tage-Woche. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon so im Trend war wie heute. Also 80% meiner Arbeitszeit. Und wir legen das Ganze mal auf 6 Monate an. Und danach setzen wir uns nochmal zusammen. Kann ja auch sein, dass ich damit gar nicht klarkomme. Kann sein, dass er sagt, oh, das hat gar nicht funktioniert. Da sind Sachen schiefgegangen. Haben quasi dieses Experiment für 6 Monate gemacht. Hat funktioniert. Ich habe das dann weitergemacht. Und ja, mittlerweile sind es nur noch 25 Stunden, also 60% einer normalen Wochenarbeitszeit verbringe ich bei Brose.
Also auch Dinge ausprobiert, beziehungsweise das Experiment gewagt. Und toll, dass das Unternehmen so positiv reagiert hat. Heute ist das Thema ja noch wichtiger als wahrscheinlich damals oder noch präsenter. Hat dich denn dieser, ich sag's mal, Lebensentwurf innovativer gemacht in irgendeiner Art? Oder was hat das konkret verändert für dich?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es tatsächlich innovativer macht. So meine Definition von Innovation ist quasi, es gibt eine Idee, aber da kommt auch noch eine Umsetzung dazu. Und ich muss sagen, zum einen kann ich mehr Ideen ausprobieren mit diesem Lebensentwurf. Also ich kann mehr, ja, Experimente tatsächlich starten, weil in der Innovation also nicht alles funktioniert. Man muss ausprobieren, manche Sachen gehen, manche gehen nicht. Und eben das Thema, was du angesprochen hast mit der Zeit für die Umsetzung. Also ich kann halt mir quasi auch so ein bisschen meinen Job jetzt gestalten. Also ich kann mir den Job gestalten, den ich im Unternehmen habe. Was mache ich da? Ich kann mir aber auch darüber hinaus gestalten. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit so einer Tapas-Bar irgendwie. Also ich habe mir da so ein Tapas-Menü quasi zusammengebaut von Tätigkeiten, die ich gerne mache. Und auch so die Menge. Also wie viel will ich von den unterschiedlichen Sachen in Anführungszeichen konsumieren, ja.
Also quasi das Beste aus allen Welten.
Genau, das Beste aus allen Welten. Ich glaube auch, dass sowohl das Unternehmen als auch ich beide sehr davon profitieren, weil ich in meiner Selbstständigkeit Sachen kennenlerne, die ich wieder ins Unternehmen mitbringe, aber auch Dinge im Unternehmen lerne, die mir für meine Selbstständigkeit tatsächlich helfen. Also ja, Win-Win-Situation tatsächlich.
Dass man auch nicht permanent in einer einzelnen Blase drin ist, in einem einzelnen Umfeld permanent, sondern halt wirklich auch andere Dinge sieht.
Genau.
Wie wenn du als Berater unterwegs bist, ja auch die Challenges der anderen Unternehmen kennenlernst.
Richtig. Also das ist so tatsächlich gelebte Cross-Innovation. Also ich glaube, bei Innovativ ist es ja auch ein Thema für euch, Cross-Innovation, zwischen unterschiedlichen Branchen irgendwie zu lernen, was die eine Branche nicht weiß, weiß die andere vielleicht. Und das ist tatsächlich Teil meines quasi meines Berufs oder meiner Tätigkeiten, weil ich halt dadurch Einblicke in unterschiedliche Kontexte kriege und eben nicht nur Automobilbranche den Blick für quasi die in der Branche habe.
Du bist quasi die personifizierte Cross-Innovation.
So könnte man es fast sagen, ja.
Finde ich sehr gut. Und was zur Innovation ja auch dazugehört, ist Wissen teilen. Und du hast ja einen eigenen Podcast auch mit deinem Kollegen Peter Maischak. Er heißt Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen.
Richtig.
Was steckt hinter diesem Titel und was willst du bewirken mit dem Podcast?
Du hast ja vorhin gesagt, Buchautor. Ich beschäftige mich eigentlich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Entscheidungen. Es kommt auch aus dem Thema Innovation, weil ich mich gefragt habe, warum tun sich Menschen oder Entscheider in Unternehmen so schwer im Bereich der Innovation. Es geht viel um Unsicherheit, man weiß nicht so recht, funktioniert was, funktioniert es nicht. Und Entscheidungen haben halt immer oft lange gedauert oder Menschen haben sich halt ein wenig getraut, Entscheidungen zu treffen. Habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, weil in der Schule habe ich es nicht gelernt, ich habe es im Studium auch nicht gelernt. Und habe da über die Jahre Wissen angesammelt. Auch Peter, mein Mit-Podcast-Host, hat viel Wissen zum Thema Entscheidungen. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, hatten mal so ein bisschen eine Diskussion zum Thema, wo wir so ein bisschen kontrovers unterwegs waren. Er ist eher so der Zahlen- und datengetriebene Entscheider. Ich sage, es darf auch gerne mal aus dem Bauch rauskommen. Ja, und dann haben wir gesagt, eigentlich müssten wir das mal so eine Stunde diskutieren und lass uns das doch gleich aufnehmen. Und so entstand quasi die Idee zu diesem Podcast und eben auch der Titel Kopf und Bauch, um quasi so diese beiden Gegensätze darzustellen.
Sehr spannend. Entscheidungen sind ja grundsätzlich, ich würde sagen, immer schwierig, ne? Also manche Menschen tun sich ja leichter, andere schwerer, wirst du auch kennen. Was sind denn so, sage ich mal, so zwei Tipps, wo du sagst, das mache ich immer, wenn ich vor einer großen Entscheidung stehe, die wir unseren Zuhörenden mitgeben können?
Also als ich über das Konzept der Typ 1, Typ 2 Entscheidung gestolpert bin, das war für mich tatsächlich was mein Entscheidungsverhalten verändert hat. Ich erkläre es vielleicht ganz kurz. Gerne. Es kommt von Amazon, die haben das auch mal veröffentlicht und die sagen, naja, du hast im Unternehmenskontext, aber es lässt sich aufs Privatleben anwenden, hast du im Prinzip zwei Typen von Entscheidungen. Typ 1, es ist so diese große Entscheidung mit hoher Tragweite, da steht viel auf dem Spiel, es kostet vielleicht super viel Geld. Und die ist nicht umkehrbar. Die nutzen da so eine Analogie, die Tür, die so einen Knauf dran hat. Und wenn die halt zufällt, also wie so eine Haustür, dann kommst du nicht mehr so leicht wieder rein. Dann wird's teuer, musst du den Schlüsseldienst holen. Also da musst du dir gut überlegen, ob du diese Tür zuschlägst. Die meisten Entscheidungen im Unternehmen, aber auch im Privatleben tatsächlich, sind Typ-2-Entscheidungen. Die kannst du eigentlich jederzeit reversibel machen oder relativ leicht reversibel mit geringem Einsatz. Und dann nutzen die das Bild von so einer Drehtür. Also man kann reinschauen und wenn man sagt, sieht anders aus, als ich mir gedacht habe, das gefällt mir nicht so, dann geht man halt einfach durch die Drehtür wieder zurück. Hat vielleicht ein bisschen Zeit gekostet, hat ein bisschen Geld gekostet, aber grundsätzlich mal muss ich mich davor nicht fürchten und die muss ich halt nehmen. Und das ist so ein Tipp, der hilft mir echt total weiter, weil ich mache ja viele Experimente und ich sage tatsächlich, okay, das ist eine Typ-2-Entscheidung, die ist reversibel, kann man zurückdrehen, ich probiere es einfach mal aus. Genau, und weil du Wissen angesprochen hast, Wissen weitergeben, also wir hatten mal in so einem Podcast, wir haben auch Gäste, von denen lernen wir auch relativ viel von diesen Gästen und wir hatten mal einen Poker-Coach bei uns, also der hat schon irgendwie bei TV Total Poker-Nacht irgendwie die ganzen Promis gecoacht, selbst ehemaliger erfolgreicher Pokerspieler und der hat so eine Philosophie, der sagt, das Wissen liegt oft hinter der Entscheidung, also es ist beim Pokern auch, du musst erstmal Geld setzen irgendwie, um rauszufinden, wie ist das Blatt der anderen Mitspieler. Und das ist tatsächlich auch so ein zweiter Tipp, den ich sage. Oft wird da so Daten gesammelt, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Aber so wirklich wissen kannst du es halt erst, wenn du in die Umsetzung gehst bei Innovation. Und deswegen Mut zum Entscheiden, Experiment machen, überlegen, wie viel steht auf dem Spiel und dann kriegt man eigentlich die richtigen Informationen.
Wunderbar, das klingt doch motivierend auch für ein großes Thema, das ich jetzt gern ansprechen würde, das du auch neben dem Thema Innovation treibst, nämlich Nachhaltigkeit. Mhm. Nachhaltigkeit ist ja ein Riesenthema, was gerade auch kleine und mittlere Unternehmen sehr stark beschäftigt. Digitalisierung von Lieferketten oder Energiekosten. Wie begegnest du generell dem Vorurteil, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vielleicht im Widerspruch steht?
Also Gott sei Dank höre ich es heute weniger als noch vor 2-3 Jahren, als ich mit dem Thema angefangen habe, in Berührung gekommen bin. Aber noch viel zu häufig ist quasi dieser Widerspruch da oder dieses Vorurteil da. Vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht auch, weil man, das Stichwort Energiekosten genannt, weil tatsächlich regenerative Energien vor einiger Zeit noch vielleicht teurer waren als konventionelle, aber halt quasi das Thema Ökologie da auch nicht eingepreist war. Also die Rechnung zahlt halt dann jemand anders dafür, dass wir irgendwas günstig nutzen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Schemel. Also Nachhaltigkeit hat für mich so drei Facetten. Zum einen die ökonomische Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit. Und wenn halt eins von diesen Beinen zu kurz ist, dann steht der Schemel halt irgendwie krumm und dann fällt er halt auch leicht um. Also für mich gilt es in beide Richtungen. Die ökologische Nachhaltigkeit wird nicht funktionieren, wenn die ökonomische Nachhaltigkeit nicht passt. Aber auch umgekehrt. Also es hilft nichts, irgendwie nur auf ökonomische Nachhaltigkeit zu gucken. Und dann habe ich irgendwann mal einen Planeten oder ich habe keine Ressourcen mehr zur Verfügung oder ich habe Umweltkatastrophen, weil dann wird auch die ökonomische Nachhaltigkeit ganz klar drunter leiten. Und ich kenne mittlerweile viele Beispiele aus unserer Lieferkette, wo es super interessante Lösungen gibt, die sowohl Geld sparen, also wo man Kosten in dem Produkt einsparen kann und die gleichzeitig auch nachhaltiger sind. Ist ganz logisch, Energie kostet Geld und Sachen mit viel Energie, wenn man da die Energie reduzieren kann, im Produktionsprozess zum Beispiel, dann wird es dementsprechend auch günstiger. Und deswegen ist es oft so, dass eigentlich Ökonomie und Ökologie eine super Symbiose bilden.
Und was ist für dich, sage ich mal, die perfekte Symbiose von Nachhaltigkeit und Innovation? Hast du da ein Beispiel für uns?
Ja, also am Anfang habe ich mich ja nur mit dem Thema Innovationsmanagement im Unternehmen beschäftigt und für mich waren es am Anfang irgendwie zwei komplett getrennte Welten. Tatsächlich ist es aber so, dass wir mit unseren Lieferanten oft über beide Themen gleichzeitig sprechen, weil der Lieferant hat eine geile Idee, wie er einen Produktionsprozess nochmal effizienter ablaufen lassen kann. Und das zahlt immer aufs Thema Nachhaltigkeit ein, weil ich vielleicht weniger Material wegschmeißen muss. Ich muss nicht mehr so viel Energie einsetzen. Es hat vielleicht jemand neues Material erfunden, was eben nicht mit endlichen Ressourcen quasi hergestellt wird, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Oder jemand hat eine Lösung, wie man einen Kreislauf schließen kann und sagt, okay, hier habe ich den Anteil von Recyclingmaterial erhöht und dadurch wird es sowohl günstiger als auch nachhaltiger tatsächlich.
Also da, wo auch immer eine Wirkung tatsächlich sichtbar ist und einen Mehrwert bringt. Was mir immer vor Augen springt, wenn ich auf deinem LinkedIn-Profil unterwegs bin, ist dieser Spruch, da steht, Achtung, Zukunftslust kann ansteckend sein. Also das Thema Zukunft begeistert dich auch. Und über Menschen wie dich wird ganz oft gesagt, sie haben eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit. Also ein Mensch, der extrem neugierig ist und kreativ, der immer etwas Neues lernen möchte und ausprobiert, der sich aber auch schnell langweilen kann. Wann langweilt sich ein Tobias Leisgang?
Naja, ein Tobias Leisgang langweilt sich, wenn er zu lange sich mit einem Thema beschäftigt hat. Also wenn ich irgendwas dann für 3 Jahre mache, dann brauche ich was Neues. Aber Nachhaltigkeit ist ja irgendwie so ein Marathon-Ding, da passieren immer neue Sachen. Also es werden neue Sachen erfunden, es gibt eine riesen bunte, schillernde Startup-Welt im Bereich der Nachhaltigkeit. Also ich glaube, jeden Tag werden zig tolle Startups gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigen, die da tolle Lösungen machen, auch beim Thema Innovation. Es gibt immer was zu verbessern, es gibt neue Technologien, KI ist gerade in aller Munde. Es vergeht kein Tag, wo irgendwie nicht ein neues Tool rauskommt. Also weder beim Thema Innovation noch beim Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, wird es mir so schnell langweilig. Und ja, also da ist immer wieder ein neues Futter für meine Neugier auf jeden Fall da.
Dann hast du quasi die perfekte Welt für dich gefunden und wie wir vorhin gehört haben, ja auch den richtigen Weg eingeschlagen mit der Teilzeitstelle, mit den selbstständigen Tätigkeit und dem alles, was du sonst noch machst, damit da eben keine Langeweile aufkommt.
Ja, richtig.
Frage zum Schluss.
Hast du denn für unsere Zuhörenden vielleicht noch einen Tipp, wo du sagst, wenn ich darüber nachdenke, auch in Teilzeit zu gehen oder ein neues Projekt zu wagen, wie einen Podcast oder ein Buch zu schreiben, das ich endlich schreiben will, was ist da der richtige Anstoß?
Ja, also ich habe da zwei Tipps. Ich würde nochmal zum ersten auf den Tipp mit den Typ-2-Entscheidungen zurückgehen und würde einfach nur gern alle Hörer ermutigen, irgendwie aus so einer vielleicht großen Entscheidung eine kleine Entscheidung zu machen. Es fühlt sich ja oft so ein bisschen an wie auf dem Fünfer-Sprungturm im Schwimmbad. So ein bisschen Angst. Man kann auch erstmal vom Einser ins Wasser springen. Das fühlt sich vielleicht nicht so schlimm an. Also macht das Projekt kleiner. Macht nicht so ein großes Ding draus. Vielleicht gibt es eine Fragestellung, die so die zentrale ist, und macht ein möglichst kleines Experiment draus. Und Tipp Nummer 2, weil du sagst Zukunftslust. Also ich nehme oft wahr, so ein bisschen eine Angst vor der Zukunft, eine Unsicherheit. Was mag da vielleicht kommen? Sich da einfach trauen und zu sagen, okay, ja, also ich kann es gestalten. Also ist es nicht irgendwie... In den wenigsten Fällen wird eine Entscheidung irgendwie das Ende der Welt sein oder wird irgendwas Katastrophales sein, sich einfach da zu trauen. Und ja, man kann sich irren. Also das kann sein, dass man merkt, okay, das funktioniert nicht, fliegt nicht. Aber zumindest habe ich da mal eine Erkenntnis, was hat nicht funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Deswegen, ja, habt Mut und Lust auf die Zukunft. Ja, gestaltet die quasi für euch selbst.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen, genau. Sehr gute Zusammenfassung.
Und ich merke, du sprichst sehr gerne in Bildern und Metaphern. Wir hatten schon die Tapas, den Fünfersprung.
Ja.
Und vielen Dank. Vielleicht ist das ja auch ein Tipp noch zusätzlich, dass man vielleicht so ein bisschen sich Sachen visualisiert und mit anderen Aspekten in Verbindung setzt, aus einer ganz anderen Kontext, um auch vielleicht die Angst vor Dingen zu nehmen.
Ja.
Gut, wunderbar. Vielen Dank, Tobias, dass du uns so richtig zukunftslos gemacht hast und uns mitgenommen hast in deine Welt der Innovation. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Das war's für heute, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und ein ganz herzliches Dankeschön an Tobias für die wertvollen Einblicke. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Und seien Sie ganz gespannt auf unseren nächsten Innovationspionier. Bis dahin, bleiben Sie neugierig und engagiert. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Innovationspioniere, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Wir hören uns beim nächsten Mal.